Es gibt ja Worte, die nimmt man besser nicht in den Mund. Unanständige Worte. Manchmal ändern sich diese Worte auch. Das heißt, Worte, die früher mal unanständig waren, gelten dann nicht mehr als unanständig. Also früher war zum Beispiel dieses Wort mit SCH, das ich jetzt aber nicht sage, war unanständig, aber ungefähr so vor 20 Jahren plötzlich ist das im Fernsehen aufgetaucht und seitdem ist es so, eigentlich jede zweite Sendung im Vorabendprogramm, Krimi- oder Familiensendung, kommt dieses Wort vor. Heute darf der Bundestrainer den Fans sagen, ihr wart dieses Wort, das mit G anfängt und vier Buchstaben hat, ihr wisst schon. Hätte, was? Keiner weiß es? Geil, geil, geil. Also ich referiere das jetzt nur, das ist nicht mein Wort. Hätte Sepp Herberger das vor 52 Jahren den Fans gesagt, ihr wart, ihr wisst schon, dann hätten die das sicher nicht alle so gut gefunden. Sepp Herberger würde sich wahrscheinlich im Grab umdrehen, hätte er das mitgekriegt heute. Manchmal passiert aber auch umgekehrt, dass ein Wort eigentlich ganz normal ist und es wird ein unanständiges Wort daraus. Und ich möchte über solch ein unanständiges Wort predigen. Es ist wirklich sehr, sehr schlimm. Und ich habe lange mit mir gerungen, ob ich das wagen soll. Bei unsachgemäßer Benutzung kostet dieses Wort Freundschaften. Und ich möchte euch bitten, sorgsam mit diesem Wort umzugehen. Immerhin, es kommt, wie das Wort mit SCH, auch in der Bibel vor, ja. Übrigens, wer wissen will, wo das Wort mit SCH in der Bibel vorkommt, Philipper 3, Vers 7, schaut mal nach. Gut, Luther hat es anders übersetzt, aber es ist tatsächlich dieses Wort im Original. Auch in der Bibel hat dieses Wort fatale Folgen. Und ich lese einfach mal den Text, wo es vorkommt. Apostelgeschichte 14, Vers 8 bis 15. Und es war ein Mann in Lystra, das ist eine Stadt in der heutigen Türkei, nicht weit von der Stadt Konya. Vielleicht kennt ihr Konya nicht, aber Konya ist ungefähr so groß wie München, hat über 1 Million Einwohner. Lystra also. Der hatte schwache Füße und konnte nur sitzen. Er war gelähmt von Mutterleib an und hatte noch nie gehen können. Der hörte Paulus reden. Und als dieser ihn ansah und merkte, dass er glaubte, ihm könne geholfen werden, sprach er mit lauter Stimme, stell dich aufrecht auf deine Füße. Und er sprang auf und ging umher. Als aber das Volk sah, was Paulus getan hatte, erhoben sie ihre Stimme und riefen auf Lykaonisch, keine Ahnung, was das für eine Sprache sein soll, die Götter sind den Menschen gleich geworden und zu uns herabgekommen. Und sie nannten Barnabas Zeus und Paulus Hermes, weil er das Wort führte. Und der Priester des Zeus aus dem Tempel vor ihrer Stadt brachte Stiere und Kränze vor das Tor und wollte opfern samt dem Volk. Als das die Apostel Barnabas und Paulus hörten, zerrissen sie ihre Kleider und sprangen unter das Volk und schrien, ihr Männer, was macht ihr da? Wir sind auch sterbliche Menschen wie ihr und predigen euch das Evangelium. Und jetzt kommt, Achtung, dass ihr euch bekehren sollt von diesen falschen Göttern zu dem lebendigen Gott, der Himmel und Erde und das Meer und alles, was darin ist, gemacht hat. Die Fortsetzung dieser Geschichte könnt ihr selber nachlesen. Ich kann nur so viel verraten, es geht beinahe böse aus. Auf jeden Fall, das unanständige Wort, über das ich predigen möchte, ist das Wort Bekehrung. Wow, Bekehrung. Der Vorwurf, jetzt, wenn jemand zu euch sagt, du willst mich wohl bekehren, dann ist das nicht etwa ein Kompliment, sondern dann kann das durchaus negativ gemeint sein. Mit anderen Worten will dieser jemand euch sagen, für wen hältst du mich eigentlich? Weil bekehren, das ist doch das, was Missionare mit den Heiden im Busch machen. Aber ich bin kein Heide im Busch. Was ist so Schlimmes daran? Der Computer ist ein Segen für den Prediger, weil der Prediger muss dann nicht mehr so viel Deutsch können. Es reicht, wenn er für ein Ding einen Begriff hat und wenn er den Eindruck hat, ich habe den Begriff jetzt ein bisschen zu viel genannt, dann kann er auf den Knopf drücken und dann erscheint, was es so für Alternativbegriffe dazu gibt, was man noch verwenden kann. Das ist eine schöne Sache. Und das habe ich bei Bekehrung auch gemacht. Ich dachte, du kannst ja nicht immer nur von Bekehrung reden. Drückst du mal auf den Knopf. Und tatsächlich, er bot mir etwas an, nämlich beschwatzen. Das ist Bekehr, beschwatzen. Also mir wurde dann doch nicht geholfen. Zum Beschwatzen braucht man ein Gegenüber, das sich beschwatzen lässt. Also einen, der nicht wirklich selber einen Durchblick hat, der wie ein Blinder durchs Leben tappt und angewiesen ist auf einen Führer, der ihm sicher wohin bringt. Bekehrung, das ist das, was die Heilsarmee mit alkoholisierten Pennern macht auf der Reeperbahn. Bekehrung, das riecht nach überdrehtem religiösen Fanatismus. Und ich habe mich gefragt, dass das jetzt so ein unanständiges Wort ist, Bekehrung und Bekehren, dass der Computer Beschwatzen als Alternative anbietet. Ist das so völlig daneben, so völlig unbegründet? Ich meine nicht unbedingt. Es gibt nämlich Bekehrungsfallen. Und die Bekehrungsfalle Nummer 1, ach ja, habe ich vergessen, ich habe noch eine Karte gefunden, die zeigt, wo Lystra liegt. Also das ist die erste Missionsreise des Paulus, nachzulesen in der Apostelgeschichte des Lukas ab Kapitel 13. Und Lystra seht ihr in der südlichen Türkei, gerade unterhalb von Ikonion. Da ist es passiert. Es ist also tatsächlich eine Geschichte, die sich ereignet hat. Übrigens ist Paulus und Barnabas sind sie gesteinigt worden in Ikonion und sind dann nach Lystra gegangen. Okay, also Bekehrungsfalle Nummer 1, die nächste Folie. Ich will dich bekehren. Ich will dich bekehren. Also das hat was mit der Motivation zu tun. Ich rede mit Leuten über den Glauben und ich muss mich irgendwann fragen, warum mache ich das eigentlich? Was treibt mich? Und oftmals hat es hier nicht gestimmt. Da hat die Motivation nicht gestimmt. Ich bin sogar in der Bibel fündig geworden. An einer Stelle schreibt Paulus, der ja gefangen war, dass einige Leute das Evangelium nicht lauter verkündigt haben, nicht aus der richtigen Motivation heraus, sondern um ihm Einfluss zu nehmen, um ihre eigene Fangemeinde zu vergrößern, um ihm Kummer und Verdruss zu bereiten. Und so wäre das ja auch möglich, dass mich motiviert zum Beispiel eine Statistik. Ich möchte eine tolle Gemeindestatistik haben, sollen viele, viele, viele Mitglieder sein. Und so rede ich dann über den Glauben, damit ganz, ganz viele in den Einfluss so meiner Gemeinde kommen. So. Das hat alles gegeben. Es ging um Statistik, es ging um Einfluss von Kirchen. Von frommem Ehrgeiz getrieben entwickelt man Strategien und Methoden, die Leute zu gewinnen. Aber das ist keine richtige Motivation. Es gibt nur eine einzige Motivation, die legitim ist. Eine einzige. Paulus schreibt im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 14, die Liebe Christi drängt uns. Das ist der einzige Grund, der legitim ist. Du wirst keinen anderen Grund, warum wir anderen Menschen von Jesus erzählen sollten, wenn nicht die Liebe Christi uns drängen würde. Die Gemeinde, übrigens die Gemeinde Christi, nicht die Gemeinde von irgendjemand, hat es gar nicht nötig, nach Macht und Einfluss zu schielen. Warum nicht? Ja, wenn der, der in uns lebt, mein Jesus, von sich sagt, mir ist gegeben alle Gewalt, was brauchen wir Einfluss? Er hat schon den Einfluss. Wir brauchen nicht versuchen, das zu kriegen, was wir eh schon haben, was Jesus hat in uns. Wo die Motivation nicht in Ordnung ist, da stimmen die Mittel auch nicht mehr. Da wird dann Honig um den Bart geschmiert, da wird geschwatzt, ich nehme das Wort mal so aus dem Computer, da wird bestochen, da wird unter Druck gesetzt und da wird eingeschüchtert. Das alles hat es gegeben und wen wundert es, dass ein Wort zum Unwort wird? Wen wundert es, dass es die Leute auf einmal nervt, von Bekehrung zu sprechen? Bekehrung hat mit Beschwatzen gar nichts zu tun. Wenn wir mal in den Bibeltext hineinschauen, Paulus und Barnabas befinden sich auf ihrer ersten großen Missionsreise in der inneren Türkei, in der Gegend der Stadt, der heutigen Stadt Konya, früher Ikonion. Und da machen sie keine Karriere als Stabprediger. Da kommen sie nicht ganz groß in der Zeitung raus oder werden zum Bürgermeister vorgeschlagen, sondern sie werden vertrieben, nicht ohne vorher gesteinigt zu werden. Sie gehen aber nicht nach Hause. Zu Fuß fliehen sie nach Lystra und Derbe, zwei Nachbarstädte. Dort gibt es keine Synagoge. Sie gingen ja immer zuerst in die Synagoge der Juden. Also gingen sie dahin, wo die Leute sind, auf dem Marktplatz. Sie haben keinen erkennbaren Plan, keine Strategie. Sie fangen einfach mal an zu predigen. Ich stelle mir das so vor, dass Paulus gepredigt hat und dass Barnabas im Hintergrund gebetet hat und die Augen offen hielt. Ihr Thema? Jesus. Ihre Botschaft? Er ist der Heilmacher des Lebens. Es gibt keinen anderen. Leute, ihr seid kaputt. Kommt zu Jesus. Wir sehen es euch doch an. Worauf zielt Ihre Verkündigung? Um Anhänger zu finden? Ihre Erfahrung in Ikonion hätte es Ihnen lehren müssen. So findet ihr keine Anhänger. Es gibt viel bessere Methoden, um Anhänger zu finden. Sie sagen es später selbst, wozu, worauf Ihre Verkündigung zielt. In Vers 15 steht es ja vom Text her. Vielleicht können wir nochmal die Folie mit dem Text Vers 15 haben. Da sagt Paulus, wir predigen euch das Evangelium. Und jetzt kommt es wozu? Dass ihr euch bekehren sollt. Was ist also Bekehrung? Bekehrung ist eine Reaktion. Ich höre das Evangelium, ich mache was damit. Was mache ich damit? Ich bekehre mich. Es ist die Reaktion, die das Evangelium verlangt. Die natürliche Reaktion darauf. Aber es gibt erstmal gar keine Reaktion. Es klingt fast so, als ob die Leute gar nicht hingehört haben. Gar nicht mal zugehört. Nur einer. Der hat zwar nicht viel verstanden, ganz wenig nur, aber ein bisschen hingehört. Einer, der von Geburt an gelähmt ist. Er versteht nicht viel davon, hat aber aus dem Gesagten wie eine Eingebung, ein Gedanke, es ist von Jesus die Rede und er ist stark, der ist von den Toten auferstanden, der kann mir doch helfen. Wenn er so stark ist, dann kann er mir helfen. Die Leute können mir vielleicht helfen, ich wende mich mal an sie. Er wendet sich an Paulus und Barnabas und die bekommen, weiß nicht wie, aber sie bekommen die Gewissheit in diesem Moment, ihm soll tatsächlich geholfen werden. Sie haben nicht alle geheilt, aber es werden ausdrücklich Heilungen berichtet in der Apostelgeschichte. Sie bekommen die Gewissheit, ihm soll geholfen werden. Und sie sagen zu ihm, steh auf und geh umher. Mach das. Was der Mann dabei gefühlt hat, ob das ihn wie ein Donnerschlag getroffen hat oder ob er gar nichts gefühlt hat, das wissen wir nicht. Lukas fand das nicht der Erwähnung wert, aber eins fand er der Erwähnung wert, nämlich, dass er aufgestanden ist. Er hat ganz einfach das gemacht, was die Apostel ihm gesagt haben. Er ist gehorsam gewesen und das ist das Entscheidende. Er steht auf und kann es wirklich und fängt an zu springen, so wie wir hier gesprungen sind, als wir ins Halbfinale reingekommen sind, als deutsche Mannschaft. So ungefähr stelle ich mir das vor. Fahne hat er vielleicht nicht dabei gehabt, aber die Stimmung war so ähnlich. Da passiert es. Das kriegen die Umstehenden mit. Und denen geht auf, die beiden Juden, Barnabas und Paulus, sie wussten die Namen natürlich nicht mehr, die sind in Wirklichkeit was Besonderes. Das hat es noch nicht gegeben bei uns in Lystra. Das hat es auf der ganzen Welt noch nicht gegeben. So weit, so gut, denken wir. Toll. Aber dann kippt die Sache. Da kam nämlich dieser Gedanke, das sind möglicherweise gar keine Juden. Das sind in Wirklichkeit Götter. Ja, die Götter haben uns besucht. Der eine, der weißhaarige, zurückhaltende, würdige Barnabas, das muss Zeus sein. Ja, und wenn der Zeus ist, der andere redet ständig, das ist Hermes, das ist der Götterbote und der Gott der Händler und Diebe. die bei uns in Lystra. Endlich können wir mal denen in Ikonion zeigen, was wir für eine Bedeutung haben, die beiden Hauptgötter, die sind hier bei uns. Während Paulus und Barnabas so Leute auf der Suche nach Fangemeinde, so man kann auch sagen Proselytenmacher, dann würden die das Ganze ja nicht so schlecht finden, oder? Dann wären die ja am Ziel ihrer Träume. Das hätten die sich nicht träumen lassen. Also gut, als Bürgermeister vorgeschlagen werden vielleicht. Aber gleich zum Gott aufsteigen, das hat schon was. Es hat Sekten gegeben, die haben so angefangen. Die Vergötterung der Boten ist aber nicht die richtige Antwort auf die Botschaft. Im Gegenteil. Diese ganze Sache in Lystra wäre noch ein viel, viel größeres Fiasko geworden als in Ikonion. In Ikonion sind wenigstens Leute zum Glauben gekommen. Und hier sind Leute, die nur noch tiefer in die Abgötterei hineingetrieben worden wären. Fiasko. Paulus und Barnabas reagieren total heftig. So heftig, wie sie können. Sie zerreißen ihre Kleider. Totale Bestürzung, so wie wenn wie wenn einer gestorben ist. Bestürzung. Bestürzung. Und sie sagen, dazu sind wir nicht gekommen. Liebe Freunde, dazu sind wir nicht hier. Wir sind keine Götter. Wir sind Menschen aus Fleisch und Blut hier. Knallt mich mal, ich werde schreien. Es geht nicht um uns. Und es geht nicht um unsere Gemeinde. Es geht um Jesus. Ihm gehören die Menschen. Ihm gehört die Gemeinde. Vergötzung und Schmeichelei kann sehr schnell ins Gegenteil umkippen, nämlich in Hass und Gewalt. Und wer die Geschichte mal weiterliest, der wird das auch ganz schnell feststellen. Der Mob, der gerade noch die beiden als Götter verehren will, wenig später versuchen sie sie ins Jenseits zu befördern. Worauf zielt ihre Verkündigung? Nicht, dass sie Götter werden, sondern sie sagen es, wir predigen euch das Evangelium, dass ihr euch bekehren sollt. Was ist eigentlich Bekehrung? Sich beschwatzen lassen ist es nicht. Vielleicht schreibe ich mal an den Computermann. Die Boten anhimmeln ist es auch nicht. Bekehrung ist die notwendige Antwort auf das Evangelium. Wenn du das Evangelium gehört hast und du hast es verstanden, dann reagier so darauf, bekehr dich. Ohne diese Antwort wird ja überhaupt gar nicht wirksam, was Gott im Evangelium anbietet. Ewiges Leben. Wer einfach nur hört, aber dann seiner Wege geht, hat zwar das Evangelium gehört, aber er hat kein ewiges Leben. Er hat keine Vergebung der Sünden, keine Freude, keinen Heiligen Geist, er hat gar nichts. Vielleicht ein bisschen mehr Kultur gehabt, aber das war's auch. Ohne Bekehrung ist das Evangelium eine erbauliche Rede. Und bekehren, wenn du fragst, wen kann ich bekehren? Ich sag dir, wen du bekehren kannst. Es gibt nur eine Person auf der Welt, die du bekehren kannst. Dich selber. Du kannst nicht deinen Ehepartner bekehren. Du kannst noch nicht einmal deine Kinder bekehren. Das funktioniert nicht. Du kannst nur dich selber bekehren. Bekehren kann nur eine einzige Person, du selber. Bekehrung kommt von einem Allerweltswort, nämlich vom Wort umkehren. Epistrepho ist das griechische Wort dafür. Heißt einfach ganz, wenn ich jetzt auf der Bergstraße unterwegs bin und ich fahre mit dem Rad Richtung Sulzbach und ich drehe mich um 180 Grad, dann fahre ich nach Laudenbach. Und dann habe ich mich bekehrt sozusagen in diesem Allerweltswort. Verständnis. Das ist Bekehren. Eine Richtung ändern. Weg von was? Weg von Sulzbach, hin nach Laudenbach. Oder umgekehrt. Und wenn das jetzt theologisch verstanden ist, so biblisch, dann bedeutet das, ich ändere meine Lebensrichtung. Ich ändere den Kurs meines Lebens. Weg von etwas, hin zu etwas anderem. Ich kann mich auch zum Buddhismus bekehren. Da müsste ich also mich abwenden vom christlichen Glauben hin zum Buddhismus. Zu jeder Religion kann man sich bekehren. Zu jeder Weltanschauung kann man sich bekehren. Paulus schreibt, wir predigen euch das Evangelium, dass ihr euch bekehren sollt. Kurswechsel, das ist das Ziel. Von diesen falschen Göttern, so sagen sie, Zeus und Hermes sind falsche Götter, und hin zu dem lebendigen Gott, der Himmel und Erde und das Meer und alles, was darin ist, gemacht hat. Weg von den Götzen, weg von der Sünde. Das ist mit anderen Worten das, was wir als Buße bezeichnen. Buße heißt nicht, dass ich einen Schrieb kriege, zahlen Sie so und so viel an die Stadtkasse, weil Sie falsch geparkt haben. Buße ist, ich wende mich ab von etwas, was mir bewusst geworden ist, ist schädlich. Es ist Mist. Weg davon. Und gleichzeitig ist dieses Umdrehen ein Umdrehen hin zu Christus. Es ist in Wirklichkeit eine Bewegung, aber diese Bewegung hat zwei Seiten, die beide dazugehören. Abkehr und Hinkehr. Weg von den Götzen, weg von der Sünde, gleichzeitig hin zu Christus. Und man könnte direkt eine Gleichung draus machen. Können wir die Gleichung mal sehen? Gleichung, ganz unten die Zeile. Gleichung, Buße plus Glaube gleich Bekehrung. Wenn ihr mal versucht, das auseinanderzukriegen, wie unterscheidet sich Buße von Glauben? Im Grunde genommen ist es dasselbe, aber Buße ist die negative Seite des Glaubens. Glauben ist die positive Seite. Gehört beides zusammen. Wie wird einer ein Christ? Es sind ja mehrere so Grunderfahrungen, die man macht. Wir haben eine Grunderfahrung mitgekriegt. 18. Juni war Taufe. Das ist eine Grunderfahrung des Glaubens, des Christwerdens. Und diese Grunderfahrungen sind wie Zutaten zu einem Kuchen. Und da gehört die Bekehrung dazu, Buße und Glaube. Und du bekommst neues Leben von Gott, einen neuen Geist, Vergebung der Sünden. Das sind die Zutaten zum Christwerden. Taufe, auch Gemeindezugehörigkeit ist eine Grunderfahrung des Glaubens. Es ist Gottes Plan mit dir. Wenn du Jesus kennst, Jesus will dich in seiner Gemeinde haben. Die Gemeinde ist sein Leib. Bekehrung ist aber die Urgrunderfahrung des Glaubens, die vor allem anderen kommt. Also von meiner Erfahrung her. Die Gnade kommt vor allem natürlich. Aber vieles andere folgt dann aus der Bekehrung heraus. Also an diesem Punkt habe ich gemerkt, es mag mir ein sehr peinliches Wort sein, von der Bekehrung zu sprechen, aber ich komme nicht drumherum, weil das so notwendig ist. Oder finden wir vielleicht ein cooles neues Wort für Bekehrung? Aber sogar wenn wir ein super cooles neues Wort dafür finden, es wird immer noch unanständig sein, weil die Sache unanständig ist. Anstößig. Unangenehm. Bekehrungsfalle Nummer 2. Alle haben irgendwie recht. Der Grund dafür, dass es unanständig ist, von Bekehrung zu reden, im Sinn, dass man sich abwenden soll von etwas, ist, dass in Europa inzwischen wie ein Gemeingut geworden ist, unausgesprochen, redet kaum einer drüber, aber wir leben alle damit, dass es die absolute Wahrheit nicht gibt. 3/4 der Bevölkerung sagt, es gibt keine absolute Wahrheit. Das muss man sich mal klar machen. Keine absolute Wahrheit. Wir hatten einen Bus, einen LKW vom CVJM in Thüringen hier bei uns, die haben Unterricht gegeben in der Schule. Und da ging es auch um Glauben. Und da haben sie die Schüler mit einer Frage oder mit einer Aussage konfrontiert. Die Aussage lautete, es gibt eine absolute Wahrheit. Und die Schüler sollten eben ankreuzen, ob sie sagen, das ist richtig oder das ist falsch. Alle, bis auf einen, haben gesagt, das ist falsch. Es gibt keine absolute Wahrheit. Die neue Religion unserer Tage heißt deswegen Vermischung, Synkretismus. Es gibt einen religiösen Topf, also religiöses Fragen ist groß angesagt, aber da kommen viele Religionen in einen Topf, denn jede Religion hat ein bisschen Wahrheit. Und wenn jede Religion ein bisschen Wahrheit hat und wir haben möglichst viele Religionen mit in dem Topf, dann haben wir das größte Maß an Wahrheit für unser Leben. Leg dir für jede Lebenslage den richtigen Mix an Religion zu. Ein Patchwork, ein Flickenteppich ist angesagt. Wer das glaubt, für den ist Bekehrung absolute Zumutung. Der kann damit nichts anfangen. es gibt keine falschen Götter. Das ist nämlich die Aussage von dieser Richtung des Synkretismus. Es gibt keine falschen Götter. Alle sind ein bisschen richtig, alle sind ein bisschen falsch. Jeder halbwegs vernünftige Mensch weiß heutzutage, dass es keine Wahrheit gibt. Es gibt viele Wahrheiten. Aber seltsam, woher weiß das heutzutage jeder halbwegs vernünftige Mensch? Und dieser Satz, es gibt keine absolute Wahrheit, ist das eine absolute Wahrheit? Warum ist ausgerechnet diese absolute Wahrheit stehen geblieben? Leider kriegt man darauf keine halbwegs vernünftige Antwort. Man weiß es eben. Man muss eben ganz fest daran glauben, dass es keine absolute Wahrheit gibt. Wer Jesus im Evangelium begegnet, der muss sich entweder bekehren vom Synkretismus, von diesem, dass alles relativ ist, oder er muss Jesus komplett ablehnen. Dazwischen gibt es nichts. Jesus ein bisschen annehmen heißt, ihn überhaupt nicht ernst zu nehmen. Das ist keine Bekehrung. Wenn ich nach Sulzbach fahre und ich merke, oh, ich habe mich verfahren, will nach Laudenbach und ich korrigiere meinen Kurs um 10 Grad, dann komme ich immer noch nicht nach Laudenbach. Ich muss mich um 180 Grad drehen. Wenn alles gleichgültig ist, dann ist alles gleichgültig. Auch Jesus. So, letzte Bekehrungsfalle ist der Satz, wir kommen alle in den Himmel. Allversöhnung. Sagt kein Mensch, ist je verloren gegangen. Alle sind gerettet. Alle kommen in den Himmel. Ein schöner Satz. Und manchmal kommt es in frommem Gewand daher. Da wird dann gesagt, was Jesus für uns am Kreuz getan hat. Wenn man sich das mal vorstellt, er ist für uns gestorben, für die ganze Welt ist er gestorben. Das ist nicht was Kleines. Das ist was ganz Großes. Das ist so groß, dass alle Menschen in dieses Geschehen mit hineingezogen sind, wie wenn ich einen Stöpsel in der Badewanne ziehe und alles Wasser abfließt. Das ist Allversöhnung. Da wird Jesus ganz groß gemacht. Das Problem dabei ist nur, es ist ein eingebildeter Jesus, der ganz groß gemacht wird. Denn Jesus hat so etwas nie gesagt. Und auch die Bibel sagt so etwas nicht. Wenn das so wäre, dann können wir, wenn wir wollen, allen sagen, oh Leute, freut euch, ihr kommt alle in den Himmel, ihr habt eine glänzende Zukunft. Aber wir können nicht mehr sagen, ihr müsst euch bekehren. Warum denn? Ist doch egal. Bekehrung würde dann nur noch heißen, sich klar machen, ich bin mit Gott im Reinen, ich bin mit ihm versöhnt, alles wunderbar. Paulus dagegen versteht seinen Dienst so. Er schreibt im 2. Korinther 5, Vers 20, so sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns, so bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Und wenn wir diesen Satz mal ernst nehmen, müssen wir uns ja, ist von Versöhnung die Rede. Lasst euch versöhnen mit Gott. Ein Appell, macht das. Das ist nur sinnvoll, wenn die Versöhnung noch gar nicht stattgefunden hat, oder? Wer sagt das schon gern? Lass dich versöhnen mit Gott. Tu Buße, kehr um. Nimm einen Kurswechsel vor. Aber es ist die Wahrheit. Die Menschen gehen ohne Jesus verloren. Und wenn ich das so sage, dann ist da eine Stimme in mir, die sagt, du machst Druck, du manipulierst. Aber wenn ich ein bisschen drüber nachdenke, dann ist es kein Druck und auch keine Manipulation. Es ist nur fair, die Wahrheit auch dann zu sagen, wenn sie unangenehm ist. Ein tschechischer Kommunist hat einmal gesagt, ich nehme nur die Christen ernst, die mich bekehren wollen. Es ist nur fair zu sagen, dass die Hölle kein Ammenmärchen ist, sondern eine Realität. Keiner von uns kann sich ein Bild von der Hölle machen. Wir wissen alle nicht, wie es da aussieht. Es gibt nichts in dieser Welt, auch nicht im Nahen Osten oder in Nordkorea oder im Iran, das so ist wie die Hölle. Nichts. Da ist früher sehr oberflächlich und manchmal auch leichtfertig darüber geredet worden. Ich denke, da ist Zurückhaltung angebracht. Mir gefällt das übrigens, was der Pfarrer Wilhelm Busch einmal über die Hölle gesagt hat. Er hat nämlich gesagt, das ist der Ort, wo Gott nicht mehr hinschaut. Das ist der Ort, wo Gott nicht mehr hinschaut. Es kann schlimm sein auf der Welt. Wir können uns irgendwelche Flecken ausdenken, wo es wirklich schlimm ist, wo wir nicht gerne wären, jetzt in diesem Moment. Wir sind froh, dass wir hier in Hemsbach sind. Es ist Friede, die Temperatur ist angenehm. Aber so schlimm es da auch ist, es gibt keinen Ort, der so finster ist, dass Gott da nicht mehr hinschaut. Gott schaut hin. Hölle ist eine Realität. Und sie ist so furchtbar, dass man keine Worte findet. Und sie ist ewig. Und da kann man nicht oberflächlich so daherreden. So. Und wenn wir Bilder von Flutkatastrophen sehen im Fernsehen und von Hunger, dann kommen uns manchmal fast die Tränen. Und ein englischer Theologe hatte mal gesagt, wie können wir an die Hölle auch nur denken, ohne dass uns die Tränen kommen. Da müssen uns die Tränen kommen. Zugegeben, Bekehrung ist ein für manche unerfreuliches Wort. Aber es ist die einzige Reaktion auf das Evangelium, die zählt und die rettet. Die einzige. Bekehrung ist Buße und Glaube. Ist Abkehr und Hinkehr. Lass uns miteinander sensibel sein für die Fallen, die es da gibt, in die man reintappen kann. Die Falle, dass wir die Leute sind, die Leute bekehren können. Wir können es nicht. Kann jeder nur selber machen. Die Falle, dass alle Religionen irgendwie Recht haben, aber keine absolut ist. Die Falle, dass alle in den Himmel kommen. Amen.